Ja, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du hier bist. Ich habe gerade die Gegenwart des Herrn sehr stark gespürt und es ist gut, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gott hat immer eine Überraschung für uns. Amen. Schön, dass du da bist. Sein Name habe ich nicht gesehen. Er ist ein Mann aus dem Alten Testament, ein echter Glaubensheld. Ohne ihn gäbe es das Volk Israel heute nicht. Ohne ihn hätte die ganze Kinder Israels überhaupt nicht überlebt. Sein Name hat eine sehr, sehr starke Bedeutung. Er ist ein Typus für Christus im Alten Testament. Sein Name ist Josef. Die Bedeutung des Namens Josef ist: Gott füge hinzu, ich möchte mehr, ich möchte mehr. Seine Mutter, als sie ihn bekommen hat, hat gesagt: Ich möchte aber noch mehr. Und dann kam Benjamin. Also Josef bedeutet: Ich möchte gesegnet werden, ich möchte mehr. Wer möchte mehr heute? Halleluja! Gott ist gut. Und ich glaube, dass Gott mehr für dich vorbereitet hat heute Nachmittag. Der Herr ist hier und er möchte dir begegnen. Er möchte dir was geben für die Woche, dir geben. Was geben für deine Familie, für deine Herausforderungen. Mein Thema für heute ist nicht ganz leicht, denn dieser Josef hat nicht immer nur schöne Tage erlebt, sondern ganz, ganz gewaltige, stürmische Tage, obwohl er von Anfang an wusste, dass er prädestiniert war zu regieren. Könnt ihr euch das vorstellen? Mit 17 erfährst du von Gott, du wirst ein König, du wirst ein Regierer, du wirst ein großer. Und dann geht es ab dem Moment nur noch bergab, bergab, bergab. Viele von uns lieben solche Prophetien. Ich werde dich gebrauchen, auf der ganzen Welt wirst du die ganze Welt bereisen. Aber, tja, manchmal, bis wir dahin kommen, gibt es noch viele, 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 viele Dinge, die wir erleben. Eine Sache hat mich besonders begeistert in dem Leben von Josef. Wer die Geschichte von Josef kennt, er hatte viele Brüder und er hat eben einen Traum gehabt. Gott hat zu ihm gesprochen und gesagt: Du wirst König. Und seine Brüder fanden das nicht so lustig. Und dann haben sie gesagt: Nee, das geht so nicht, und wollten ihn töten. Dann kam einer der Brüder dazwischen und sagte: Du, komm, machen wir das anders, wir verkaufen ihn. Also der träumte zu regieren, im Palast zu sein, wird erstmal verkauft von seinen eigenen Brüdern. Und dann landet er als Sklave irgendwo, dann fängt er an, irgendwo zu arbeiten bei Unbekannten in Ägypten. Und da ging es nur schlecht und er wusste, das ist mein Traum. Und dieser Josef blieb aber treu. Und wir wissen später, dass er tatsächlich regierte. Ja, der wurde ja der mächtigste Mann der Welt. Damals war Ägypten eine der reichsten Länder der Welt überhaupt. Was mich aber beeindruckt, ist nicht unbedingt die Tatsache, dass er Träume auslegen konnte. Was mich beeindruckt, ist nicht die Tatsache, dass er ein so intelligenter Mensch war, ein intelligenter Politiker, dass er das Volk Ägypten durch die Hungersnot durchgetragen hat. Was mich beeindruckt, ist nicht unbedingt die Tatsache, dass er bereit war, seine Brüder zu vergeben. Wisst ihr, was mich beeindruckt? Dass er für sich entschieden hatte: Ich lebe für Gott. Es gibt eine krasse Begebenheit in der Bibel. Es liest sich so wie ein Soap im Fernsehen, ZDF oder was weiß ich, was es da alles gibt. Und das ist eine krasse Geschichte, dass sie überhaupt in der Bibel ist. Das erstaunt mich immer. Und dieser Josef hat was erlebt, was viele von uns vielleicht auf leichten oder intensive Art und Weise erleben. Nur der Unterschied mit Josef: Er hatte sich entschlossen: Ich lebe für Gott. Und meine Frage heute: Für wen lebst du? Wir lesen jetzt seine Geschichte, das, was ich meine. 1. Mose Kapitel 39. Ja, das sollte noch nicht kommen. 1. Mose Kapitel 39, Vers 7. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn, es geht um den Chef von Josef, ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. In anderen Worten: Schlaf mit mir. Die Frau vom Chef. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich.
und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, was er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große, miese Tat begehen und gegen Gott sündigen? Nicht gegen seinen Chef, sondern gegen Gott sündigen. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, die Frau von Chef kam immer wieder zu dem gut aussehenden Josef. Entschuldigt, wir sind immer noch in der Kirche. Sie kam immer und immer wieder. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber, jetzt wird es spannend, in den Filmen ist es da, wo es dann die Musik dann so ein bisschen komisch wird. Und es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun. Und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war. Gefährlich, gefährlich. Allein zu sein ist nicht sehr förderlich. Gut, niemand war da, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff. Also niemand ist da. Da geht die Frau, sie sagt, okay, meine Worte reichen nicht. Jetzt ja, müssen Taten folgen. Also es geschah, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihre Hand und floh und lief hinaus. Das ist ein Held. Oh ja, das ist ein Held. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihre Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, ja, jetzt wird die Liebe zum Hass, das kennt ihr von Filmen, so schnell kann es gehen. Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er mutwillig mit uns streitet. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen, ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Die Lüge. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr, sein Chef, nach Hause kam. Nicht schön. Dem erzählte sie die gleiche falsche Geschichte. Und sprach, der hebräische Sklave, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mitwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Also Josef hat es richtig gemacht und jetzt wird er bestraft. Und der Herr, Josef, als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josef nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis. Das ist der Lohn, wenn man treu ist. Dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef. Und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, ihr Lieben. Wenn wir von Helden sprechen, dann denken wir immer an David und Goliath. Ich möchte euch heute mal einen Held vorstellen, der in Momente Einsamkeit trotzdem seine Integrität behalten hat. Was machst du, wenn du alleine bist? Für wen lebst du, wenn niemand zuschaut? Viele hassen diesen Mann hier und sagen, oh, guck mal, der Donald Trump. Ja, ich habe ja von ihm gehört, der ist ein Mann, der von den Medien überall verfolgt wird. Und irgendwann hatte er das Gefühl, niemand schaut zu in einem Bus. Dann fing er an, über Frauen zu reden in einer Art und Weise, die keiner hören möchte. Und alle hassen ihn deswegen. Wie kann man über Frauen so reden? Gut. Bevor wir alle auf Donald kommen und ihn hassen, möchte ich dich fragen, was machst du, wenn du alleine bist? Was machst du in deinen Gedanken, wenn niemand zuschaut? Was machst du? Welche Gedanken machst du dir? Wir müssen nicht auf diese Leute schauen, auf diese Politiker. Wir müssen auf uns selbst schauen. Ein echter Held ist der ein Jünger Jesu ist, selbst wenn keiner zuschaut. Für wen lebst du, wenn du allein vor deinem Computer bist? Für wen lebst du, wenn du auf Arbeit bist und niemand schaut zu? Für wen lebst du, wenn du unterwegs bist in der Bahn und keine Christen oder der Jesus kennt, in der Nähe ist? Denn da zeigt sich, ob du ein Held Jesu bist oder nicht. Wenn alle zuschauen, können wir alle fromm sein. Wenn ihr so nett zu mir seid, kann ich in meinem super Anzug hier sagen, ich liebe Jesus. Aber was passiert, wenn ich auf dem Rückweg bin? Was passiert, wenn ich allein bin? Und das ist meine Frage für dich heute. Für wen lebst du, wenn du allein bist? Unter Druck, in der Einsamkeit, in der Unterforderung oder Überforderung, da kommt in der Regel unser wahres Gesicht raus. Habt ihr das schon festgestellt? Die Frau hier, sie blieb dran. Versuchung wird auch dranbleiben bei dir. Es war genauso bei unserem Meister selbst. Es heißt in Lukas 4, und nachdem der Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Das heißt, der Teufel hat Jesus versucht und versucht und versucht und versucht. Der Teufel wird dranbleiben. Ich möchte dich ermutigen, bleib nicht alleine. Komm in den Gottesdienst, geh in die kleinen Gruppen. Denn wenn wir alleine sind, sind wir anfälliger. Wenn wir zusammen sind, sind wir stärker. Ein Baum, was allein ist, wenn ein Unwetter kommt, sieht nicht so gut aus. Aber ein Baum im Wald, das überlebt ja besser. Bitte, ihr lieben Geschwister, der Gottesdienst ist nicht nur da, um ein bisschen mehr zu lernen. Der Gottesdienst ist da, um uns zu stärken. Bleib bitte nicht alleine. Such die Gemeinschaft von anderen Christen. Wo ist denn deine Versuchung? Ihr Lieben, ich habe in Deutschland studiert. Und ich möchte hier nicht der Schwarzmaler sein. Ich lasse das Bild hier sehr, sehr bewusst. Ich weiß, dass wir dieses Bild nicht so gerne haben. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass deutsche Ingenieure betrügen können. Ich habe in Deutschland studiert und ich bin von den Deutschen so begeistert, als ich hörte das, was sie in VW, in den Autos gemacht haben, habe ich zuerst gedacht, das ist nicht wahr. Der Deutsche ist der Korrekte. Der Deutsche, der ist ja fast ein Jünger Jesus, erst wenn man an ihn nicht glaubt. Nein, die Wahrheit ist, wenn keiner zuschaut, sind wir alle bereit zu betrügen. Wollen wir über den Doktortitel reden? Wollen wir über die Art und Weise reden, wie wir zur WM gekommen sind? Am besten lassen wir das. Wir lassen es einfach. Die Frage ist nicht, was macht er? Was machen die? Die Frage ist, was mache ich? Schau auf dein Herz und ich auf mein Herz. Und lass uns jetzt nicht plagen oder geißeln. Nein, das ist nicht mein Ziel. In der Bibel heißt es, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du hier jetzt erkennst, das tue ich, wenn ich einsam bin, da bin ich anfällig, wenn ich einsam bin, bitte kein schlechtes Gewissen, komm zu Jesus, so wie du bist und bekenne deine Sünde und er wird dir vergeben. Für wen lebst du, wenn du dein Leben lebst? Gott zentriert und nicht ich zentriert. Was mich überrascht an dieser Geschichte, ihr Lieben, ist, Josef sagt nicht zu der Frau, weißt du bist nicht mein Typ. Das sagt er nicht. Josef sagt auch nicht, du, das ist ja nicht so toll, was wird denn mit mir passieren? Nee, wisst ihr, was für Argument der Josef bringt? Er sagt, ich würde mich gegen Gott versündigen. Das ist interessant. Das, was Josef davon abhält, was Schlimmes zu tun, ist nicht sein Image, das ist nicht sein Ruf, das ist sein Gott. Er sagt, Gott kann ich das nicht antun. Und in der Geschichte vom verlorenen Sohn haben wir was Ähnliches. Ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt. Wenn wir was Schlimmes tun, dann tun wir das gegen Gott. Josef lebte sein Leben vor Gott. Nicht, was denken die Leute von mir, sondern was denkt Gott von mir. Und dann passiert was Schlimmes. Jemand sagte, das Leben besteht aus 10% der Sachen, die passieren, und 90%, wie wir darauf reagieren. Der Josef lebt sein Leben hier für Gott und es ist ihm egal, welche Konsequenzen kommen. Er sagt nicht, ich lebe, er lebt. Er soll leben in mir. Paulus sagte ähnlich. Er sagte, ich lebe nicht mehr, Christus lebt in mir. Für wen lebst du, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester? Viele Menschen erleiden Leid und Kummer, Ungerechtigkeit und Krankheit. Die Frage ist nicht, was erlebst du? Die Frage ist, wie benimmst du dich, wenn Sachen dir passieren? Denkst du immer noch, ich lebe vor Gott, egal was jetzt kommt, bin ich ihm verantwortlich, ich bin dankbar und ich vertraue weiterhin, dass es weitergeht? Oder fängst du an, die Schuld auf anderen zu schieben? Leben vor Gott. Dieser Josef dachte sich, also das, was hier passiert, ist mir zu heiß. Und er nahm seine Beine und flieh weg. Im Neuen Testament sagt der Paulus, das ist manchmal der beste Weg. Manchmal, wenn Sünde in der Nähe ist, reicht keine Argumentation. Da kannst du schön reden, wie du willst. Wenn du aber deine Beine nimmst und wegfließt, ist manchmal der beste Weg. Denn du weißt, ich stehe vor Gott. So fliehe nun die jugendlichen Lüste, sagt Paulus zu dem jungen Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 22. Jage aber der Gerechtigkeit. Josef sagt, ich würde mich an Gott versündigen, denn ich lebe für Gott. Sowas mache ich einfach nicht. Nicht, weil ich Deutscher bin, nicht, weil ich Christ bin, nicht, weil ich so oder so bin, sondern ich lebe für Gott. Für Gott. Für Gott. Für wen lebst du denn? Die moderne Lüge heißt immer, ich komme viel zu kurz. Ich lebe ja für mich. Ich brauche ja Zeit für mich. Für mich brauche ich Zeit. Ich sage es dir eins, wenn du für dich lebst und nur für dich lebst, dann wirst du alle Konsequenzen haben, die kommen, wenn du für dich lebst. Lebst du aber für Gott, dann wirst du auch seine Belohnung haben. Ich höre oft in den Gottesdiensten heute, ich brauche ja auch einen Raum für mich. Das ist nicht ganz schlimm, aber das ist eine Falle. Für wen leben wir? Leben wir für andere? Leben wir für uns, damit ich groß geschrieben werde oder lebe ich für den Allmächtigen? Ich möchte euch ermutigen. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Wer Gott den ersten Platz gibt in seinem Leben, wird erleben, dass er auch den Segen Gottes bekommt. Amen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ihr fragt euch bestimmt, warum so hart? Warum ist es so wichtig? Warum will Gott immer nur Nummer eins haben? Ich gebe euch drei Gründe, warum Gott sich nicht mit dem Platz Nummer zwei zufrieden gibt in deinem Leben. Der erste Grund, weil er alles gab. Der Sohn Gottes ist gekommen, hat gelebt auf dieser Welt. Und dann ist er gekreuzigt worden für dich und für mich. Der hat nichts für sich behalten. Er hat alles gegeben für dich. Er gab alles. Zweiter Grund, weil Liebe immer auf das Ganze aus ist. Stell dir mal vor, du bist verliebt und dann sagt dir dein Freund oder deine Freundin oder dein Partner, weißt du, ich liebe dich im Moment 30%, ich hoffe, dass es morgen 50% wird. Ja? Im Moment bist du nur Nummer 4, vielleicht wirst du dann Nummer 3 oder Nummer 2. Nein, Liebe ist immer auf das Ganze aus. Wenn du Jesus Christus liebst, mach wie Josef. Ich lebe vor Gott, ich lebe für Gott. Er ist mein Nummer eins, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Und der dritte Grund, warum Gott immer alles möchte, ist, weil er uns segnen möchte. Wenn wir nicht mehr im Mittelpunkt stehen, wenn er im Mittelpunkt steht, dann segnet er uns. In der Bibel ist es so, alle, die ihr Leben Jesus komplett gegeben haben, haben erlebt, dass Gott anfängt, für sie zu kämpfen. Ich möchte dich ermutigen heute, bitte lass Jesus den ersten Platz in deinem Leben haben. Amen. Lebe für Gott. Und wenn du was machst oder nicht machst, nicht weil die Gemeinde das sagt, nicht weil die Menschen das sagen, sondern weil Gott für dich der Allerwichtigste ist. Für wen lebst du, wenn du dein Leben gestaltest? Für wen? Für wen lebst du, wenn du deinen Terminkalender ausfüllst? Für wen lebst du? Bei uns im Odenwald haben wir vor ein paar Wochen einen schrecklichen Unfall gehabt. Ein 22-Jähriger war 1 Kilometer von meinem Zuhause unterwegs, wahrscheinlich sehr schnell. Und er ist in einem Baum geprallt und die Leute, die da waren, sagen, sowas haben sie noch nie gesehen. Und das Auto ist gleich in Flammen gegangen, der war der Sohn von einem ganz bekannten Juwelier bei uns. Und alle waren so schockiert, als sie das hörten. Es gab so riesen Flammen, keiner konnte ihn retten und man musste nur den Leuten davon abhalten, in das Feuer zu gehen. Weißt du, das Leben, was du hast, ist nicht ewig auf dieser Erde. Die Leute, die du in dich herum hast, die werden nicht ewig leben. Unsere Zeit sollen wir schön gestalten. Josef, seine Pläne hier waren nicht im Gefängnis zu landen. Er dachte am Palast und Gott sagte, aber im Moment brauche ich dich hier. Im Moment brauche ich dich hier. Manchmal bei unserem Terminkalender sind wir uns nicht so sicher, was mache ich? Ich möchte dich ermutigen, nimm Jesus Christus in deiner Planung. Nimm ihn jeden Tag, gib ihm deine ersten 15 Minuten und er wird deinen Tag gelingen lassen. Lass Gebet nicht nur ein Nebenpunkt für dich sein, die Versammlung ein Nebenpunkt für dich sein. Deine Zeit soll Gott gehören. Josef hier wollte groß werden, aber er wusste, ich werde hier treu bleiben. Wisst ihr warum? Er hätte mit dieser Sünde alles erreichen können. Hätte er aufgegeben und hätte er mit dieser Frau geschlafen, dann hätte er den Job des Chefs haben können und alles wäre viel schnell gegangen. Aber er sagte, nein, meine Zeit ist in seinen Händen. Ich bleibe hier treu und ich werde hier nicht irgendwas von mir allein machen. Deine Zeit sollst du Gott geben. Für wen lebst du, wenn du deinen Lebensplan und deinen Terminkalender in der Hand hast? Bei uns in der Nachbarschaft haben wir irgendwann mal die Sirene gehört, so gegen 11 Uhr. Und ich dachte, was ist denn da wieder passiert? Und später kam eine Nachbarin gerannt und sagte, das Schlimmste ist passiert. Ein Nachbar nicht weit weg von uns, der 36 Jahre alt war, so alt wie ich, hat sich das Leben genommen. Und er hatte einfach mal einen Herzinfarkt gehabt, 2-3 Mal. Und dann wollte er seine Familie das nicht antun, so heißt es in dem Brief. Und er hat seine Kinder schön in den Kindergarten gebracht, so wie ich auch mit meiner Tochter am selben Tag ging nach Hause und sagte sich, das ist für mich jetzt erledigt, das Leben lohnt sich nicht mehr. Ihr Lieben, lasst uns die Menschen um uns herum sehen mit den Augen des Retters. So viel Zeit haben wir nicht. Die Menschen, die du in deiner Umgebung hast, die möchte Jesus haben. Gib Jesus deine Zeit. Das bedeutet nicht nur beten und Bibel lesen, das bedeutet auch den Menschen um uns herum unsere Zeit zu geben. eine Aufmerksamkeit zu geben. Wie geht es dir wirklich? Kann ich für dich beten? Den du jetzt siehst, wirst du vielleicht morgen nicht sehen. Wenn wir sagen, gib Gott deine Zeit, denken die Leute immer nur am Sonntag und ich muss jetzt beten. Nein, dein Nachbar braucht dich. Und wenn du ihn erreichst mit der Liebe Gottes, dann gibst du deine Zeit Gott. Amen. Für wen lebst du, wenn du deinen Terminkalender in der Hand hast? C.S. Lewis hat mal gesagt, mach dir den Himmel zum Ziel und du bekommst die Erde dazu. Mach dir die Erde zum Ziel und du bekommst keins von beiden. Der Himmel soll unseren Terminkalender bestimmen. Wenn du dann Jahresplanung machst, lass Gott regieren in deinem Terminkalender. Wir brauchen Christen, die Zeit mit Gott verbringen. Die echte Wunder und Zeichen des Herrn werden geschehen, wenn wir unseren Terminkalender Gott geben. Amen. Josef hat hier gedacht, ich bin erledigt, was er aber nicht wusste, dass er der Sieg, den er hier errungen hat, haben viele nicht gesehen. Aber der Weg zum Palast, das ging ja durch das Haus von Potiphar. Manchmal geht der Weg zum Berg durch das Tal. Manchmal wollen wir schnell die großen Träume haben und da sagt Gott, mach mal Minute für Minute, Stunde für Stunde. Ich werde dich dahin bringen, da wo ich dich haben möchte. Bitte bring Jesus in deinem Terminkalender. Für wen würdest du leben, wenn du wüsstest, dass Gott mit dir ist und für dich kämpfen möchte? Am Ende heißt es bei Josef, Gott war mit ihm. Er war mit ihm, als diese Frau ihn ungerecht behandelt hat. Das war schlimm, aber Gott war trotzdem da. Gott war mit ihm, obwohl er im Gefängnis war. Gott ist mit dir, selbst wenn du nicht verstehst, was mit dir geschieht. Gott ist mit dir, wenn du für deine Kinder betest und du siehst ja keinen Durchbruch. Gott ist mit dir, wenn du mit Kranken betest und siehst keine Heilung. Gott ist mit dir, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht auf Arbeit. Gott ist mit dir, wenn du versuchst, deinen Dienst treu in der Gemeinde zu tun und keiner sieht dich. Gott ist mit dir. Wie würdest du denn leben, wenn du wirklich wissen würdest, Gott ist mit mir, er kämpft wirklich für mich. Es ist nur eine Frage der Zeit, der Durchbruch kommt. Hätte man ihm Josef gesagt, du, das, was du tust, es ist gut, Gott ist mit dir. Ich weiß nicht, ob er das geglaubt hätte. Der hätte gesagt, ich bin hier als Sklave und jetzt die Frau von einem Hochrangigen in Ägypten lästert gegen mich, ich habe keine Chance mehr. Ich werde im Gefängnis sterben, keiner wird sich an mich erinnern. Der hatte seine Rechnung ohne Gottes Plan gemacht. In der Bibel heißt es, ich kenne die Pläne, die ich für dich habe. Und das sind gute Pläne. Bitte, wenn du dein Leben lebst, rechne immer mit Gott. Rechne immer mit Gott. Er meint es gut mit dir. Er wird dir einen Durchbruch schenken. Deine Heilung, die du brauchst. Deine Kinder, die zum Glauben kommen sollen. Deine Familie, deine Versorgung. Gott ist real. Er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Josef rechnete mit Gott und wir können mit Gott rechnen. Amen. Du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Das Gefängnis war der Weg zum Palast. Dein Problem, deine Wüste zur Zeit ist der Weg zu Gottes Plan für dein Leben. Die Frau von Potiphar dachte, sie schadet Josef und sie dachte, sie hätte das Schlimmste für ihn getan. Aber sie hat ihm was Gutes erwiesen, denn das war der Weg, damit Josef dahin kommt, wo er hinkommen sollte. Ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, für Jesus zu leben, mehr als je zuvor. Weihe dein Leben erneu Gott und du wirst Wunder und Überraschungen erleben. Amen. Ich möchte zu Ende kommen und euch die Geschichte von Paula erzählen. Paula ist eine ganz interessante Frau. Ich hörte ihre Geschichte von einem Adventistenpastor, der mit ihr tatsächlich gelebt hat. Paula ist in Alaska aufgewachsen und die Eltern waren sehr reich.
Und irgendwann wusste sie nicht, was sie mit ihrem Leben macht. Da hat sie sich in einen Contest beworben für Schönheit. Und sie wurde natürlich als Miss Alaska gewählt. Und der Freund, der die Geschichte erzählt, sie haben sich gut verstanden. Und irgendwann trennten sich ihre Wege und dieser Freund hat Jesus Christus kennengelernt. Und dann schrieb er zu der mittlerweile berühmten Miss Alaska und sagte, du, weißt du was, ich habe was Besseres kennengelernt. Ich lebe jetzt für Jesus. Er hat mein Leben verändert. Du brauchst ihn auch. Und sie antwortete, du, im Moment habe ich so viele Termine, mir geht es so gut, ich brauche diesen Jesus Christus nicht, aber ich habe dich gerne als guter Freund. Und er hörte nicht auf. Jeden Monat schrieb er ihr eine Karte und sagte, du bist meine beste Freundin, ich gebe dir das Beste, was ich gefunden habe. Und das war der Schlüssel. Und irgendwann kam der Brief zurück und er bekam den Brief und machte den Brief auf und musste lesen, ich habe mein Leben Jesus Christus gegeben. Diese Paula hatte Jesus Christus gefunden und hat ihr Leben Jesus Christus gegeben. Und er war so glücklich und dachte sich, ja, so muss es sein. Nur ein paar Wochen später kam ein nächster Brief, das war immer noch von Paula, und da hieß es in dem Brief, ich habe Diabetes, eine ganz, ganz schlimme Form, man kann nichts dagegen tun. Und er fing an für sie zu beten, man konnte ja nichts anderes tun. Und diese Frau war berühmt, mittlerweile bekannt scheinbar in Amerika. Und irgendwann hat er immer wieder die Karten geschickt. Diese Paula wurde kränker leider und landete im Krankenhaus. Und die Eltern haben viel Geld ausgegeben für sie, aber das war eine ganz, ganz schlimme Form der Krankheit. Und dann hat sie sich gedacht, jetzt bin ich im Krankenhaus, was mache ich denn jetzt? Und dann ließ sie ihre Krone, ihre Misskrone aus Alaska kommen und fragte in der Leitung des Krankenhauses, kann ich mal in der Pause zu Menschen reden? Und dann in der Pause kamen Menschen, die genauso krank waren und sie konnte nicht mehr gehen, aber auf dem Rollstuhl. Und da sagte sie, hier ist die Krone, ich war mal Miss Alaska. Aber das bringt dir nicht die Herrlichkeit dieser Erde. Jetzt kenne ich Jesus Christus. Willst du ihn auch kennen? Und so hat sie den Patienten von Jesus erzählt. Und die Krankheit ging lange und überall, wo sie hinkam, hat sie immer nach der Gelegenheit gebeten, um an Patienten zu reden, für sie zu beten. Und irgendwann bekam der Präsident damals, der Ronald Reagan, von dem, was sie tat, und schrieb einen super Brief, um sie zu loben. Und sagte, so eine kranke Frau, die aber nicht sagt, ich werde jetzt im Selbstmitleid baden, die aber sagt, ich erzähle weiter und gebe Hoffnung den Menschen. Irgendwann war es soweit, die Ärzte sagten zu Paula, es geht nur noch um Wochen. Und in dem Krankenhaus, wo sie sich befand, bat sie für eine letzte Gelegenheit. Da kamen alle Patienten zusammen, auch Ärzte waren dabei. Und sie nahm ihre Krone, Misskrone. Da nahm sie den Brief von Ronald Reagan und sagte, da draußen denken die Menschen, sie müssen für das hier leben, für Ruhm und Bekanntsein. Aber ich habe erlebt, Jesus Christus ist mein Retter. Ich weiß, wohin ich gehe. Und dann haben ihre Eltern sie nach Hause gebracht, damit sie zu Hause sterben konnte. Und in ihrem Zimmer zu Hause merkte sie, wie kann ich noch dienen? Ich habe nur noch ein paar Tage. Wie mache ich das? Sie konnte nicht mehr sehen aufgrund der Krankheit und kam auf eine wunderbare Idee. Ich lebe für Gott und wenn du für Gott lebst, hast du immer Ideen. Da dachte sie, ich kann nicht mehr lesen, aber meine Mutter, die noch nicht gläubig ist, sie kann lesen. Und sagte, Mama, könntest du mir bitte die Bibel vorlesen? Ich brauche sie. Und die Mama liest jeden Tag die Bibel zu ihrer Tochter. Und irgendwann war es soweit. Ihren letzten Atemzug hatte sie die Paula. Und die Mama war live dabei und war dabei, die Bibel zu lesen. Und als sie merkte, die Tochter, die Paula lebt, nicht mehr lebt, da sagte sie, mein Baby. Ich habe Jesus auch gefunden. Das ist eine wahre Geschichte. Für wen lebst du? Lass uns aufstehen, wir wollen beten. Für wen lebst du, wenn du alleine bist? Für wen lebst du, wenn du dein Leben gestaltest? Für wen lebst du, wenn du deinen Terminkalender in der Hand hast? Für wen würdest du leben, wenn du wissen würdest, Jesus ist bei mir? Ich möchte dir eine Antwort vorschlagen. Lebe für Jesus. Lebe für den Sohn Gottes. Lass uns die Augen schließen und sag bitte in deinem Herzen, aber bitte mit Entschlossenheit, Jesus, ich möchte für dich leben, so wie der Josef. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Danke für Josef, dieser Glaubensheld, der aber nicht immer berühmt war, der durchs Tal gegangen ist, aber der diesen festen Entschluss hatte, für dich zu leben, der angesichts der Versuchung stark blieb, weil du für ihn das Wichtigste warst. Bitte für jeden Einzelnen hier, bitte wecke du die Sehnsucht, für dich zu leben, für dich die Welt zu verändern, sich in dieser Gemeinde zu engagieren, nicht um Lob und Anerkennung zu bekommen, sondern für dich, Herr. Amen.